Inforadio Podcast.
Das Thema dieses Jahres will ich heute mit einem Sozialdemokraten erörtern, die europäische Schuldenkrise. Sie wird uns auch im nächsten Jahr noch beschäftigen und hoffen wir, dass es nicht noch schlimmer kommt. Mein Gast wurde in der Gegend von Aachen geboren. Am Dienstag wird er 56 Jahre alt, mittlere Reife, Buchhändlerlehre. Er gründete in Würselen bei Aachen eine Buchhandlung, war auch Bürgermeister dieser Stadt mit gut 37.000 Einwohnern. Seit 1994 gehört er dem Europaparlament an, ist seit 2004 Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, die seit 2009 progressiv Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament heißen. Am 17. Januar nächsten Jahres, so ist es mit den Christdemokraten ausgemacht, soll er zum Präsidenten des Europaparlaments gewählt werden. In der SPD ist er seit 2009 Europabeauftragter. Herzlich willkommen, Martin Schulz.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Schulz, die europäische Schuldenkrise. In der Debatte im Europaparlament vor dem letzten Gipfel, vor einer Woche in Brüssel, haben Sie gesagt, wir haben nach Sicherheit und Vertrauen gesucht. Was wir finden, ist Unsicherheit. Wer hat denn dieses Vertrauen und welches meinen Sie zerstört?
Wenn Sie mal zurückschauen auf das Frühjahr 2010, Beginn der Griechenland-Krise, der Schuldenkrise in Griechenland. Und jetzt sind wir im Dezember 2011. Seit ein Dreivierteljahren erklären bei jedem europäischen Gipfel der Staats- und Regierungschefs und der Eurozonengipfel die Regierungschefs, dass sie jetzt aber die Lösung haben. Aber jetzt haben wir die europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF genannt. Danach hieß ja, die reicht nicht. Jetzt haben wir den europäischen Stabilisierungsmechanismus. Das ist aber jetzt der Durchbruch. Kurz danach, das reicht nicht. Ja, jetzt brauchen wir aber Eurobonds, keine Einigung. Na, jetzt machen wir aber den Stabilitätsmechanismus zur Bazooka, wie das genannt wurde, also zur richtig starken Waffe, nicht funktionieren. 26. Oktober diesen Jahres, historischer Durchbruch. Wir haben es jetzt gepackt, weil wir alle Regelungen für die Finanzmärkte verabschiedet haben. Nebenbei bemerkt, waren sie im Europaparlament verabschiedet worden. Aber keine Einigung über die Umsetzung im nationalen Recht. Historischer Durchbruch verpasst. Jetzt haben wir einen Gipfel gehabt am vergangenen Wochenende, wo Frau Merkel darauf beharrt hat, eine Vertragsänderung bringt jetzt das Vertrauen der Märkte zurück. Ergebnis? Null. Wir haben seit ein Dreivierteljahren einen Prozess, wo die Regierungschefs der Europäischen Union sich nur über eins einig sind, dass sie sich nicht einig sind. Und das verspielt das Vertrauen von Investoren, aber noch viel schlimmer, das verspielt das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Handlungsfähigkeit der Demokratie. Und das ist eine dramatische Entwicklung, die wir stoppen müssen. Und was Europa braucht, ist eine einheitlich handelnde, ökonomisch kompetente und entschlossene Führung.
Was hätten Sie denn gemacht? Die Politik, die Frau Merkel gemacht hat, war also sozusagen eine Politik der kleinen Schritte. Man könnte auch sagen, sie hat gepokert und sie hat ja am Ende dann doch etwas erreicht. Denn sie merken ja oder sagen uns ja, wie schwierig es ist, sich in Europa eben zu einigen.
Ja, wenn Sie mir sagen, was Frau Merkel erreicht hat, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Denn ich habe das jetzt bis dato nicht gesehen, was sie erreicht hat. Die von ihr propagierte Stabilisierung der Märkte, das Rückgewinnen der Vertrauen, der Markt ist ja nicht eingetreten. Ich glaube, der Fehler ist gemacht worden im Frühjahr 2010, als der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, der ein Parteifreund von Frau Merkel, nicht von mir, ist, gesagt hat, Leute, das ist ein Problem. Wenn wir das jetzt gemeinschaftlich anpacken und den Griechen helfen, dann haben wir weniger als 2% der Wirtschaftskraft der Eurozone, die in der Krise ist. Die können wir lösen. Und wir bremsen damit die Spekulation darauf, dass die Eurozone auseinanderbricht. Da ist im Frühjahr 2010 gesagt worden, nee, die Griechen sollen mal gucken, sollen sich selbst helfen. Da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Diese Behauptung, die Schulden unserer Nachbarn sind in einer Währungszone, die Schulden unserer Nachbarn und nicht unsere, die gehen uns nichts an. Das war der große Fehler. Man hätte sehr früh, sehr schnell ein relativ kleines, überschaubares Problem lösen müssen, statt es aufzublasen aus ideologischen Gründen und, erinnern wir uns mal, aus wahltaktischen Gründen. Das war kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Da war es offensichtlich ganz interessant, mal damit zu spielen, kein Geld für die Griechen und damit nationale Gefühle zu mobilisieren, um eine Wahl zu gewinnen, eine Landtagswahl. Auch das ist übrigens schiefgegangen. Also nochmal meine Gegenfrage, was hat Frau Merkel konkret an Stabilisierung bisher erreicht?
Ich bin ja nicht Ihr Pressesprecher, deshalb muss ich die Frage ja auch nicht beantworten. Die Frage ist ja nur, was hätten Sie denn gemacht?
Das habe ich gerade gesagt. Im Frühjahr 2010 sofort ein kleines Problem gemeinschaftlich zu bewältigen. Indem den Griechen 2010 die Darlehen gewährt worden wären zu günstigen Kreditkonditionen, die wir ihnen jetzt zu viel höheren Summen geben müssen, weil zwischenzeitlich durch die enorme Verzinsungslast die Schuldenlast des Landes sich ja exponentiell gesteigert hat. Das hätte man im Frühjahr 2010 alles viel schneller und viel billiger haben können. Das Zögern, das nicht ökonomisch bedingt war, sondern politisch gewollt war, das war der Fehler. Deshalb glaube ich, hätte man das Problem früher in den Griff kriegen können.
Also begründet wurde es ja, wie gesagt, ich bin ja nicht der Pressesprecher von Frau Merkel, aber begründet wurde es ja, dass man Druck auf diese Länder ausüben muss. Hätte es denn die Entwicklung, die dann später in Griechenland stattgefunden hat, zu diesem Zeitpunkt, von dem Sie sagen, da hätte man es lösen können, auch schon gegeben?
Also diese Behauptung, man muss Druck auf die Länder ausüben. Welcher Druck soll denn auf die Länder ausgeübt werden?
Zinsdruck.
Welchen Zinsdruck wollen Sie denn auf einen bankrotten Staat ausüben? Also man muss da mal mit diesen Spielereien aufhören. Was ist denn Fakt? Fakt ist, Griechenland zahlt heute 18, 19, 20% müssten die zahlen, wenn sie Kredite am Markt kriegen können. Das kann man ja vergessen, die kriegen kein Geld mehr. Das Land braucht aber Geld, um überhaupt existieren zu können. Wenn man im Frühjahr 2010 gesagt hätte, die Schulden dieses Landes werden durch Darlehen aus einem europäischen Fonds so strukturiert, dass die Zinslast für das Land bezahlbar ist, das wäre der erste vernünftige Schritt gewesen. Zweitens, ja, man muss die Griechen zwingen zum Sparen. Das tun sie übrigens. In Griechenland wird ein Sparprogramm nach dem anderen gegen den Willen der Bevölkerung durchgedrückt. Ist eine Regierung darüber gestürzt. Die Nachfolgeregierung macht das Gleiche. Das Einzige, worüber wir nie diskutieren, ist, wie dieses Land eigentlich irgendwann mal wieder Wachstum kriegen soll. Kein Haushalt wird sich auf Dauer in einem Land sanieren, in dem es kein Wirtschaftswachstum gibt. Griechenland ist ein Land, das durch die einseitige Sparpolitik und die, Sie sagten es ja gerade, Zinspolitik, gezwungen wird, immer nur weiter zu reduzieren. Und das Ergebnis ist Deflation und Rezession. Was wir in Griechenland brauchen, ist eine Umstrukturierung der Schulden. Nebenbei bemerkt, der große Effekt der Gläubigerbeteiligung, also dass die Privaten mitzahlen, ist jetzt schon wieder vom Tisch. Das zum Thema der Erfolgspolitik von Frau Merkel. Und auf der anderen Seite, im Land wird nicht investiert, was aber dringend geschehen müsste. Einseitige Haushaltskürzungen, die bringen überhaupt keine Sanierung. Deshalb ein ökonomischer Restrukturierungsplan für Griechenland, für Spanien, für Portugal, ist das, was wir dringend brauchen.
Naja, Herr Schulz, aber es gibt doch eine Regel in den europäischen Verträgen, die es ausschließt, dass Schulden vergemeinschaftet werden. Und im Prinzip ist doch das, was Sie auch vorschlagen, genau das. Wenn Sie sagen, die Schulden unserer Nachbarn gehen uns nichts an, diese Haltung sei schlecht. Wenn es aber nun richtig ist, dass die Verschuldung der europäischen Südstaaten auf die weitestgehende Nichtbesteuerung großer Vermögen zurückzuführen ist, dann frage ich, warum soll eigentlich der deutsche Arbeitnehmer dafür zahlen, dass die Griechen ihre Reichen nicht richtig besteuern?
Ich versuche es nochmal von vorne. Die Steuerflucht in Griechenland ist ein Problem, das man sich in den Griff kriegen muss. Deshalb stelle ich mir die Frage, warum eigentlich ein Land wie Deutschland ein bilaterales Abkommen mit der Schweiz über die Steuerflucht abschließt, die Bekämpfung der Steuerflucht, nicht die Europäische Union für alle ihre Mitgliedsländer. Es wäre viel vernünftiger, dann würde es übrigens nicht nur aus Griechenland, sondern auch aus anderen Ländern nicht passieren. Nebenbei bemerkt, die Frage der Steuerparadiese, übrigens auch die Frage der Finanztransaktionssteuer, nämlich der Besteuerung von Finanztransaktionen an den Börsenplätzen. Dort werden die meisten Gewinne gemacht. Warum wird das eigentlich auf europäischen Räten nicht beschlossen? Da sagt Frau Merkel, deren Politik Sie offensichtlich so richtig finden. Also, das können wir
das
nicht machen.
Das habe ich nicht gesagt.
Können wir nicht machen, wird nur im G8-Rahmen möglich. Warum eigentlich? Warum fangen wir mit einer Besteuerung der Finanztransaktionen auf europäischer Ebene nicht an? Das könnte die Bundesrepublik ohne weiteres machen. Dann würden nämlich diejenigen, die großen Kapitalgesellschaften, die Banken, die Anlagefonds, endlich auch zur Finanzierung der Verluste herangezogen, die heute kleine Leute bezahlen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Sie werden in Griechenland selbst mit kurzfristiger Steuer Eintreibungen die Probleme nicht lösen, die wir alle gemeinschaftlich haben. Die haben wir nämlich auch in Italien, die haben wir auch in Spanien, die haben wir auch in Portugal. Das ist ja nicht nur Griechenland alleine. Und wenn wir es nicht schaffen, die Eurozone zu stabilisieren, das heißt nicht Schulden übernehmen unserer Nachbarn, das tun wir übrigens nicht. Die Deutschen übernehmen keine Schulden ihrer Nachbarn, sondern Finanzierungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, die es diesen Ländern ermöglichen, zum Beispiel im Frühjahr nächsten Jahres, runde 300 Milliarden, die allein aus Italien, Spanien, Portugal umgeschuldet werden müssen. Nicht etwa zu 7-8%, sondern zu 2-3% zu refinanzieren über den europäischen Stabilitätsmechanismus. Wenn wir das schaffen, können diese Staaten sich auch wieder sanieren. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Art der Bürgschaft, die die Deutschen, die Franzosen, die Nettozahler, die Niederländer, die Finnen übernehmen, um den Markt zu stabilisieren, in den die Bundesrepublik Deutschland 35% unseres Bruttosozialprodukts kommt aus dem Export, 60% davon geht in die EU, um den Markt zu stabilisieren, den unser Land zwingend braucht, um seinen Hauptpfeiler, den Hauptpfeiler unserer Volkswirtschaft zu stabilisieren, nämlich unseren Export. Deshalb, was wir da machen, ist nicht etwa die Übernahme der Schulden unserer Nachbarn, sondern ist Bürgschaften zu stellen, um den Markt zu stabilisieren, von dem der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands abhängt. Also ein Akt der Vernunft.
Ich will nochmal auf die privaten Nettofinanzvermögen in der Eurozone zurückkommen. Das private Nettofinanzvermögen der Italiener liegt bei 175% des Bruttoinlandsproduktes. Deutschland übrigens bei 125%. Und die Staatsverschuldung Italiens liegt bei 121%. Das macht das Thema doch deutlich.
Zu Italien vielleicht noch mal einen Satz. Sie sprechen gerade mit jemandem, der erfolglos 10 Jahre lang propagiert hat, dass Italien ein ganz großes Problem hat, nämlich sein Regierungschef an seiner Spitze. Ich war einer der ganz wenigen, der darauf hingewiesen hat, dass das von Ihnen beschriebene Phänomen systematisch in diesem Land herbeigeführt worden ist. Der reichste Mann des Landes, Multimilliardär, führt eine Regierung, die vor allen Dingen eins im Blick hat, seinen persönlichen Vorteil. Das sind Phänomene, von denen ich kein Wort der Kritik von irgendeinem Regierungschef in Europa gehört habe, auch von keinem deutschen Regierungschef. Und da muss ich jetzt mal sagen, dann kann man nicht hinterher sagen, na ja, das ist aber jetzt ein Ungleichgewicht, das wir nicht akzeptieren können. Kein Mensch hat dagegen was unternommen, unabhängig davon. Was würden wir denn tun, wenn Italien zusammenbricht? Italien ist einer der drei G8-Staaten aus Europa, neben Frankreich und Deutschland und vier. Und Großbritannien sitzt Italien bei den G8, also bei den großen Industrienationen. Ein Zusammenbruch der italienischen Wirtschaft würde Europa insgesamt mit in den Abgrund reißen. Deshalb, das mag uns ärgern, mich ärgert das auch, diese überbordende Staatsverschuldung ist nicht akzeptabel. Aber wir sind schon gut beraten, alles zu tun, dass die neue italienische Regierung unter Mario Monti, der ein hochseriöser Mann ist, alle Möglichkeiten bekommt, das Land selbst, und Italien hat enorme wirtschaftliche Potenziale, das Land selbst wieder aus der Krise führen zu können. Die Italiener müssen sparen, aber auch in Italien gilt, Sparen im Haushalt ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist Wirtschaftswachstum, und ohne wirtschaftsstabilisierende Maßnahmen wird das auch in diesen Ländern nicht gehen. Übrigens, Deutschland, dessen Regierung ja immer auf dieses Sparen in anderen Ländern drängt und sich nicht darum kümmert, dass wir ein wirtschaftliches Ungleichgewicht in der Eurozone haben, das dramatisch ist, nämlich dass die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse korrespondieren mit den Leistungsbilanzdefiziten, zum Beispiel in Italien. Das wird man irgendwann ausgleichen müssen. Das geht nur durch wachstumsstimulierende Investitionen. Und Deutschland, das Land, das sich darum nicht kümmert, ist ein Land, das in den Jahren 2008, 2009 im Rahmen der letzten Wirtschaftskrise was getan hat. Wir haben eine Abwrackprämie aus dem Staatshaushalt gezahlt. Wir haben das Kurzarbeitergeld gezahlt. Das hat zum Anstieg der Staatsschuld in Deutschland geführt, hat aber unser Wirtschaftssystem stabilisiert. Das ist eine Politik, Anstieg der Staatsverschuldung, in diesem Fall zur wirtschaftlichen Stabilisierung und zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Basis, ein Erfolgsrezept. Warum exportieren wir das eigentlich nicht in andere Länder, sondern sagen denen immer nur, ihr müsst im Haushalt kürzen, alles andere ist uninteressant.
Was ich interessant finde, wenn man die Frage beantwortet, woher kommt der Aufschwung, dann ist das, was Sie eben beschreiben, sicherlich eine Seite der Medaille, Herr Schulz, aber es gibt ja auch noch eine andere. Wenn man nämlich mal zurückdreht, die Zeit, als der Euro eingeführt wurde, da sanken in ganz Europa die Zinsen. Und dann hat es einen riesigen Kapitalexport von Deutschland in die Peripherieländer gegeben. Und die Frage ist ja, was haben die damit eigentlich gemacht? Da ist ja riesig Geld geflossen. Die Folge war, dass es enorme wirtschaftliche Probleme in Deutschland gegeben hat. Und die haben den sozialdemokratischen Kanzler Gerhard Schröder letztlich das Amt gekostet, als er versucht hat, das gegen seine Partei auch zum Teil, wie wir wissen, zu ändern. Und was passiert in den Jahren 2010, 2011? Da kommt dieses ganze Kapital ganz offensichtlich zurück nach Deutschland. Da kaufen Italiener Firmen hier in Deutschland. Hier wird investiert noch und nöcher. Und wir haben den Aufschwung. Ist doch interessant.
Ja klar, ist das interessant, nutzt uns nur nichts. Übrigens auch zu Ihrer Frage, wie wir die wirtschaftliche Situation in der Eurozone wieder in den Griff kriegen, nutzt uns das überhaupt nicht. Ich habe das eben versucht zu beschreiben. Wir haben in Europa ein ökonomisches Ungleichgewicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat enorme Überschüsse, andere Länder enorme Defizite. Und so ein bisschen sich damit zufrieden zu geben, nach dem Motto, ist doch schön, uns geht's gut, sollen die anderen gucken, wie sie bleiben, ist kurzsichtig. Ich will das deshalb nochmal wiederholen. Die Investitionen, die aus Deutschland in anderen Ländern getätigt wurden, das nannten sie Kapitalabfluss, haben unter anderem nicht nur den Effekt gehabt, den Sie von der Schröder-Regierung her beschrieben haben, sondern auch den Effekt gehabt, dass deutsche Investitionen in diesen Ländern enorme Renditen gebracht haben, die auch nach Deutschland zurückgeflossen sind. Und deshalb, die Bundesrepublik Deutschland verdient heute an der Euro-Krise jeden Tag richtig Geld. Denn der Kapitalzufluss, der zu uns kommt, bringt ja nach Deutschland übrigens auch Zinsüberschüsse, übrigens auch Steuermehreinnahmen im deutschen Haushalt. Nur es ist kein Akt der Vernunft, dass ein Land, nebenbei es gibt ein paar, die hängen dran, Niederlande, Österreich, große Effekte erzielt, die großen Effekte aber zur immer weiteren Schwächung der, wie Sie das genannt haben, Peripherie führen. Wir haben deshalb im Europäischen Parlament erst vor wenigen Wochen eine Verordnung über den Ausgleich des sogenannten makroökonomischen Ungleichgewichts, nämlich Überschüsse einerseits, die Defizite andererseits bedeuten, müssen irgendwo ausgeglichen werden. Dem haben übrigens alle Staaten zugestimmt, nur die Bundesrepublik Deutschland nicht. Schäuble hat einen Vorbehalt gegen die Anwendung dieser Richtlinie eingelegt. Finde ich interessant. Zeigt aber, es herrscht in der Bundesregierung offensichtlich immer noch die Sichtweise vor, solange es uns gut geht, ist das alles okay und die anderen sollen schauen, dass sie auf die Füße kommen. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die müssen schauen, dass sie auf die Füße kommen. Aber sie kommen nicht auf die Füße, wenn wir ihnen nicht die Chance geben, in ihre Wirtschaft wieder zu investieren. Das ist einer der Gründe, warum ich und meine Parteifreunde für Eurobonds sind, also für Staatsanleihen, die wir gemeinschaftlich garantieren und die das Vertrauen in die Wirtschaft dieser Länder, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, wiederherstellen.
Dafür müssten Sie dann, sehe ich das richtig, die europäischen Verträge aber auch ändern. Vielleicht geht das allerdings etwas schneller, weil das ist ja dann wirklich die Vergemeinschaftung von Schulden.
Ich meine, diese Vergemeinschaftung von Schulden, das ist ja alles so ein Etikettenschwindel. Also steigen wir mal in einen harten Punkt des letzten Europäischen Rates ein. Die Regierungschefs sagen, wir ziehen den europäischen Stabilitätsmechanismus auf 2012 vor. Die meisten Menschen wissen nicht, was das ist. Es ist ein Fonds, in den zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Finnland, Österreich Geld einzahlen. Aus diesem Stabilitätsmechanismus sollen Länder wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien Kredite bekommen können. Zu 2% oder 3% statt zu 7 oder 8% Zinsen. Und diese Kredite, die billigeren Kredite, führen zu einer besseren Refinanzierung der Staatsschulden und die Einsparungen, die zwischen 2% und 7% zu erzielen sind, können zum Abbau der Staatsschulden verwendet werden. Diesen Stabilitätsmechanismus, aus dem eben, wie gesagt, die Krisenländer sich billiges Geld leihen können, verbirgt die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Was ist das anders als ein Eurobond? Können Sie mir das erklären? Das ist ein Eurobond. Und deshalb muss man mit diesem Etikettenschwindel aufhören. Natürlich verbürgen wir auch die Schulden anderer in dieser Währungsunion. Und zwar deshalb, weil das nicht eine Schuldengemeinschaft, sondern eine Schicksalsgemeinschaft ist. Bricht der Euro auseinander, dann, das ist eben eine Wahrheit, die man in diesem Land sagen muss, wird kein Land davon dramatischer betroffen sein als Deutschland.
Aber wenn wir bei Wahrheiten sind, die sicherlich zugegeben auch wirklich bitter sind, dann muss man auch sagen, Eurobonds sind Transfers von den Regeltreuen an die Regelbrecher.
Da bin ich entschieden anderer Meinung. Sie können nicht hier, das machen Sie jetzt zum vierten Mal in diesem Gespräch, muss ich Ihnen sagen, ich finde das nicht akzeptabel. Länder wie Griechenland, Länder wie Italien, Länder wie Spanien oder Portugal, die führen dramatische Kürzungsorgien, eine um die andere durch. Da werden Renten gekürzt, da werden Gehälter gekürzt, da werden Urlaube gekürzt, da werden Rentenanwartschaftszeiten verlängert, Rentenbezug gekürzt, da werden Leute entlassen. Da werden dramatische Maßnahmen durchgeführt. Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, das sind Regelbrecher. Die kehren gerade wieder in den Regelkreislauf zurück. Die respektieren die europäischen Regeln. Das muss man auch mal anerkennen und sich nicht immer hinsetzen und sagen, ja, wir sind die Guten, das sind die Schlechten. Da sind sicher Fehler gemacht worden, hundertprozentig. Gibt es überhaupt keinen Zweifel. Da ist auch betrogen worden, insbesondere in Griechenland. Das muss man genauso hart sagen. Aber in einer Phase, wo die Leute jetzt versuchen, die Richtung zu verändern, sich immer nur hinzusetzen und zu sagen, das sind Regelbrecher und wir sind die Guten, wir zahlen nicht, das kann man machen. Aber das bittere Ende kommt nach. Und deshalb wäre es besser, wir kehren da mal ein bisschen zur Debatte der Vernunft zurück und sagen, die Fehler der Vergangenheit können ja nicht als Begründung herangezogen werden, dass wir nicht Akte der Vernunft jetzt durchführen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Martin Schulz, der Vorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament. Herr Schulz, ich möchte gerne jetzt auf die Europäische Zentralbank zu sprechen kommen. Der Druck wächst offenbar immer mehr, ob nun von US-Präsident Barack Obama, ob von David Cameron, dem Premierminister Großbritanniens, ob das die Ratingagentur Standard & Poor's ist, ob das amerikanische oder deutsche Linke sind. Alle fordern die EZB auf, künftig dauerhaft und unbegrenzt Staatsanleihen europäischer Schuldenländer einzukaufen. Mit anderen Worten, nach dem Vorbild der US-Notenbank FED ordentlich Geld zu drucken. Diese übergreifende Einigkeit kann ja zweierlei bedeuten. Entweder die haben recht oder aber das ist nicht so. Deshalb würde ich gerne wissen, wäre das nicht eigentlich auch ein klarer Bruch der europäischen Verträge?
Ich vermag das nicht zu beurteilen. Ich sehe, dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen aufkauft, und zwar jeden Tag. Und ich höre auch die Rhetorik der deutschen Regierung. Sie wollen das eigentlich nicht, aber wir wissen, die EZB handelt in voller Unabhängigkeit. Das ist so ein bisschen die Haltung. Offiziell wollen wir es nicht, aber wir wissen, dass es läuft und wir nehmen es hin. Ich bin daran gewöhnt, mir Zahlen und Zahlenvergleiche anzuschauen. Ich schaue mir, gerade weil sie auch amerikanische und europäische unterschiedliche Sichtweisen eben in ihrer Frage zitiert haben. Ich schaue mir die Zahlen und Fakten an. Die Zahlen und Fakten sind verkürzt wie folgt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ein höheres Staatsdefizit als alle Euro-Staaten zusammen. Und sie haben ein geringeres Wirtschaftswachstum als alle Euro-Staaten zusammen. Umgekehrt formuliert heißt das, die Europäer haben ein geringeres Staatsdefizit als die USA und ein größeres Wachstum als die USA. Trotzdem platzieren die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Staatsanleihen zu 2% an den Finanzmärkten. Die Investoren gehen in die USA, nach Europa gehen sie nicht. Und in dieser Situation sind wir und diskutieren über die Rolle der EZB und die europäischen Verträge. Und ob das ein Vertragsbruch ist oder nicht, das kann man schön machen. Eine akademische Diskussion. Die Realität ist, die Amerikaner mit ihrem System ziehen trotz höherer Verschuldung die Investoren an, die Europäer mit ihrem System trotz niedriger Verschuldung nicht. Vielleicht diskutieren wir mal über die Ursache dieses Phänomens.
Ja, was heißt das? Was bedeutet das Ihrer Ansicht nach? Was soll die EZB tun?
Ich glaube, die EZB kann gar nichts anderes tun, als Staatsanleihen zu kaufen, bis der europäische Stabilitätsmechanismus in Kraft gesetzt worden ist. Das Vorziehen dieses Mechanismus von 2013 auf 2012, auf dem letzten Gipfel der Regierungschefs besprochen und beschlossen, ist ein sicheres Signal dafür, dass die Staats- und Regierungschefs wissen, Bis Ende des Jahres 2012 wird die EZB, ob mit oder ohne europäische Verträge, weiterhin Staatsanleihen aufkaufen. Und dann wird ein Mechanismus eingeführt, bei dem noch die Frage offen ist, ob eine Banklizenz bekommt. Das heißt, ob dieser ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, sich Geld bei der EZB leihen kann. Also sozusagen zu einer Art Währungsfonds europäischer Art wird. In dieser Zwischenzeit, diese nächsten 12 Monate, wird die EZB, ob mit oder ohne Vertragsänderung, Staatsanleihen aufkaufen. Sie handelt in voller Unabhängigkeit und in voller Eigenverantwortung. Das wird sie tun, das bin ich sicher. Und wenn der Stabilitätsmechanismus steht und sich Länder, die hohe Spreads haben, also hohe Zinsen zahlen müssen, dort zu günstigeren Konditionen Geld leihen können, dann wird die EZB aufhören, diese Staatsanleihen zu kaufen.
Herr Schulz, so ein bisschen haben Sie das eben angedeutet. Also Merkel und Schäuble nehmen das eben hin, dass die Staatsanleihen da von der EZB gekauft werden. Ich habe im Spiegel etwas gelesen, wo ich Sie bitte dazu mal Ihre Meinung zu sagen. Ich habe nämlich einen ganz bösen Verdacht gelesen. Da stand: stillschweigend verlassen sich Angela Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble bei der Euro-Rettung auf die Hilfe der Notenbanker. Motto, das ist jetzt meine Interpretation, bevor der Euro untergeht und damit auch die EZB, werden die EZB-Banker alle Bedenken und Prinzipien fallen lassen, um ihren Job zu retten.
Naja, gut, okay. Ob die ihren Job retten, ich glaube, das ist eine nachrangige Frage. Worum es geht, ist, dass Angela Merkel, und ich teile ihre Auffassung in der Interpretation dieses Spiegelartikels, Angela Merkel hat vor dem Wirtschaftsforum der Süddeutschen Zeitung eine interessante Rede gehalten. In der gab es einen interessanten Satz. Ich bin gegen eine Veränderung des Mandats der EZB. Ich bin dafür, dass die EZB vor allen Dingen Preisstabilität als oberstes Ziel hat, Inflationsbekämpfung, aber ich weiß natürlich, sie handelt bei allem, was sie tut, in voller Unabhängigkeit. Und das ist exakt das, was Sie auch aus diesem Spiegelartikel gelesen haben. Die wissen schon sehr genau, dass es eigentlich zu dem, was die EZB zurzeit tut, gar keine Alternative gibt. Ich wiederhole nochmal, bis andere Instrumente zur Verfügung stehen.
Naja, diese Banklizenz wäre ja auch nichts anderes als die Möglichkeit zum Gelddrucken, nicht wahr?
Also bei dieser Banklizenz würde sich ja nichts Wesentliches ändern an der Struktur auf den Märkten. Nur leihen sich dann die Staaten nicht das Geld bei irgendwelchen Investoren, sondern bei einer öffentlich-rechtlich verbürgten Institution, nämlich dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Man muss ja auch sehen, dass das auch ein Akt der Gegenwehr ist, denn machen wir uns doch keine Illusionen. Es gibt große Anlagefonds, die wetten eben darauf, dass der Euro auseinanderbricht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Und sich gegen die zu wehren, das ist durchaus auch ein legitimes Recht der Eurozone. Wenn Sie mal auf den Euro schauen, nach wie vor ist der Euro eine stabile Währung. Der Euro ist heute, glaube ich, bei 1,31, hat sicher etwas an Wert verloren, aber liegt immer noch deutlich über dem Wert von 1,17. Als er eingeführt wurde.
Das ist richtig. Die Frage ist nur, wenn ordentlich Geld gedruckt wird, was passiert dann? Ich meine, die Italiener haben uns das doch vorgeführt, wie sie ihre Lira mit Gelddrucken kaputt gemacht haben.
Ja, ich glaube, wir beide brauchen uns nicht länger darüber zu unterhalten, dass Sie mit Ihren Fragen immer in eine andere Richtung gehen, als meine Auffassung ist. Das ist falsch. Schlicht und ergreifend bleibe ich dabei, der Euro ist eine stabile Währung. Es wird nicht permanent Geld gedruckt. Wir haben eine stabile Inflationslage. Und der Außenwert einer Währung spricht Bände über das Betrachten der Währung. Im Außenwert wird der Euro nach wie vor als stabile Währung in einem stabilen Wirtschaftsraum gesehen. Instabil ist nicht die Währung, instabil ist die Entscheidungsfindung über die wirtschaftlichen Maßnahmen innerhalb der Eurozone. Da gibt es eben, das zeigt auch unser Gespräch, keine einheitliche Linie. Da ist jeder dabei, so zu interpretieren, wie er das will. Und gerade mal im nächsten Rat kommt eine deutsche Regierung mit der Vorstellung X und eine französische mit der Vorstellung Y und eine italienische mit der Z und eine belgische mit A und eine niederländische mit B und die Finnen sagen C und die Slowaken wollen überhaupt nicht mitmachen. Das ist der Unterschied zur USA. Da gibt es eine Regierung, ein Parlament und die entscheiden. Und solange wir nicht klare Entscheidungsstrukturen haben, solange diese Krise der Entscheider im Euroraum so weitergeht wie bisher, solange haben wir es eben auch mit einer politischen Instabilität zu tun, unter der die eigentlich starke Währung leidet.
Naja, man muss sich ja in so einem Gespräch, um das mal zu sagen, muss man sich auch nicht unbedingt einig sein. Kritische Fragen werden ja schon erlaubt sein, Herr Schulz, das kennen Sie doch. Wenn es aber um die Einheit von Meinungen geht in Europa, möchte ich Sie gerne auf Ihre Parteifreunde ansprechen. Und das macht eben einfach auch die Problematik deutlich. Der Sozialist Hubert Védrine sagt ganz klar, unter Föderalismus in Europa verstehen die Franzosen, dass die Schulden vergemeinschaftet werden und Deutschland mehr zahlen muss. Und der sozialistische Präsidentschaftskandidat François Hollande, mit dem haben Sie sich ja getroffen, nehme ich an, strebt drei Dinge an. Eurobonds, Vertragsveränderung für die Europäische Zentralbank, dreimal darf man raten, worauf das abzielt, und drittens die Gründung eines weiteren Soforthilfefonds. Ist das Konsens unter Europas Sozialdemokraten?
Also zunächst mal zur Frage unseres Gesprächs und der kritischen Fragen. Bin immer froh und hocherfreut, wenn ich einen Gesprächspartner habe wie Sie, der kritische Fragen stellt, reklamiere aber auch für mich, dass ich ein lebhafter Antworter bin.
Na klar, das will ich
keine,
doch auch.
Und keine konformistischen Antworten gebe. Deshalb ist das ja ein richtig animiertes Gespräch, das wir hier führen.
Ja, man darf ja hin und wieder auch auf die Rechtslage hinweisen, nicht wahr? Also auf europäische Verträge, dass sie hier ständig gebrochen werden.
Na, da bin ich anderer Meinung als Sie, das habe ich eben schon mal gesagt. Kein einziger Vertrag ist bis dato gebrochen worden. Also es ist Interpretation.
Der Stabilitätspakt aber 60 Mal, sagt jedenfalls die Bundeskanzlerin.
Ja gut, auch das ist eine Äußerung, die ich so mal hinnehme. Übrigens ist der Stabilitätspakt auch nicht eingehalten worden von zwei Staaten, die ihn mal schnöde vom Tisch gewischt haben, als die Kommission einschreiten wollte.
Seien Sie vorsichtig, das war ein sozialdemokratischer Kanzler.
Und ein gaullistischer Staatspräsident in Frankreich. Aber ich meine, wollen Sie jetzt mit mir über die SPD diskutieren oder über den Euro? Also wir können gerne über die Sozialisten diskutieren, überhaupt kein Problem. Also, animiertes Gespräch, können wir gerne so weitermachen. Zweiter Punkt, Hubert Védrine und seine Bewertung nehme ich nicht besonders ernst. Dritter Punkt, die Frage der Einigkeit unter europäischen Sozialdemokraten. Es ist so, dass wir drei sozialdemokratisch geführte Regierungen in Europa, eine in Österreich von Werner Faymann geführt, eine in Belgien von Elio Di Rupo, seit ungefähr 5 Tagen, glaube ich, ist er jetzt Premierminister, und eine in Dänemark von Helle Thorning-Schmidt. Die ist seit etwa 5, 6 Monaten im Amt. 23 von 27 Regierungen in Europa werden geführt von der Partei Angela Merkels oder von liberalen Regierungschefs. Und das ist auch eine Ursache für die Politik, die wir in Europa haben. Ja, ich bin durchaus der Meinung von François Hollande und anderer Meinung als die konservativen Regierungschefs. Wir brauchen Investitionsprogramme in Europa. Und das ist Konsens unter den Sozialdemokraten. Ja, ich bin der Meinung von François Hollande, wir brauchen Eurobonds, die übrigens diese Investitionen erst möglich machen. Wenn Ihre Interpretation, das haben Sie eben schon mal in der Frage gesagt, die ist, das ist die Vergemeinschaftung von Schulden, dann meinetwegen. Ich habe eben schon mal dazu gesagt, der europäische Stabilitätsmechanismus ist das auch. Da muss man sich schon ehrlich machen und sagen, Eurobonds wollen wir mit dem gleichen Argument nicht, mit dem wir den Stabilitätsmechanismus wollen. Und drittens, ja, wenn dafür die europäischen Verträge geändert werden müssten, wäre ich bereit, das zu tun. Auch das ist Konsens.
Wenn ich das richtig sehe, ist Frankreich der Meinung, und das ist dann sicherlich dort auch Konsens zwischen Sozialdemokraten und Sarkozy zum Beispiel, dass Frankreich eben nie etwas von seiner wirtschaftspolitischen Souveränität preisgeben will. Das hat er nach diesem Gipfel ja auch gesagt. Und in Deutschland geht die Diskussion in eine ganz andere Richtung. Ihr Parteichef und guter Freund Sigmar Gabriel sagt sogar, wir müssen uns mal darauf vorbereiten und den deutschen reinen Wein einschenken, dass wir unsere Verfassung auf dem Wege eines Volksentscheides, anders geht es nämlich gar nicht, ändern, wenn wir Souveränität an Europa abgeben. Wie finden Sie das?
Zunächst mal fand ich Ihre Frage extrem interessant. Sie haben nämlich mit dem, was Sie über Nicolas Sarkozy gesagt haben, seine Einigkeit mit den Sozialisten in Frankreich und dem völligen Unterschied zur deutschen Politik, haben Sie recht. Ihre allererste Frage, glaube ich, war, dass Frau Merkel sich ja angeblich durchgesetzt hat. Also, jetzt sind wir genau an dem Punkt zwischen Deutschland und Frankreich. Gibt es in zentralen Fragen eben keine Einigkeit? Und deshalb gibt es auch keine Ergebnisse, außer denen, dass wir von einem Formelkompromiss zum nächsten wandern. Wenn wir auf Dauer die von uns selbst, von uns Deutschen, von Frau Merkel, und da hat sie recht, das will ich ausdrücklich hier mal sagen, sie hat recht, wenn wir wollen, dass Haushaltsdisziplin durchgesetzt wird, dann wird man das in den europäischen Verträgen verankern müssen. dann wird man Institutionen schaffen müssen irgendwann, die die Haushaltsdisziplin auch kontrollieren können. Also die Kommission der Europäischen Gemeinschaft auszustatten mit einem Instrument, das sie Defizitsünder an den Ohren nehmen kann und sagen kann, so geht das nicht. Und das wird verbunden sein müssen mit einem Recht dieser europäischen Institution in die Kompetenzen von Mitgliedstaaten, wenn sie die Verträge nicht einhalten, zu intervenieren. Und das wird möglicherweise in Deutschland zu einer Verfassungsänderung führen müssen. Und das ist immer an einem entscheidenden Punkt. Wir können nämlich nicht als Deutsche sagen, die Schuldenbremse gilt für alle und die Regeln gelten für alle, aber für uns nicht, weil wir ändern die Verfassung nicht. Und dort genau ist ein entscheidender Punkt. Und das wird man notfalls, wenn es über den Rahmen dessen hinausgeht, was das Bundesverfassungsgericht für zulässig erklärt hat, dann wird man notfalls über, ich glaube, Artikel 146 ist es des Grundgesetzes reden müssen. Und dann müssen die Deutschen in einer Volksabstimmung darüber entscheiden. Da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Im Gegenteil, ich glaube, dass, wenn es soweit käme, werden wir das tun müssen. Zurzeit wird aber ja daran gearbeitet, dass es Instrumente auf europäischer Ebene gibt, die eben solche Abstimmungen vermeiden. Weil in bestimmten anderen Ländern solche Volksabstimmungen viel problematischer übrigens noch wären als in Deutschland. Denken Sie mal an Irland. Und deshalb, ich bin bei diesem Punkt absolut mit Sigmar Gabriel einer Meinung. Wir brauchen diese Haushaltsdisziplin, wir brauchen auch die Instrumentarien, aber sie sind für sich genommen nur dann sinnvoll, wenn die Konsolidierung der Haushalte dazu führt, dass es zugleich Möglichkeiten gibt, in das Wirtschaftswachstum zu investieren. Und das ist die Einseitigkeit der deutschen Politik in Europa, die ich kritisiere. Wir diskutieren immer nur über diese Haushaltskonsolidierung und nie über die andere Seite. Wie mobilisieren wir über die Haushaltskonsolidierung die notwendigen Mittel, um in die Wirtschaft, in Wachstum und in Beschäftigung zu investieren.
Herr Schulz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie so kontrovers und lebhaft mit mir gesprochen haben. Weil ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben heute mal erlebt, da ist ein Journalist, der bohrt, und da ist ein Politiker, der regt sich darüber auf. Und ich finde, das macht es doch spannend.
Ich danke Ihnen für dieses Kompliment. Das war 12.22, heute der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, demnächst Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz. Die nächste Sendung 12.22 gibt es erst am 7. Januar. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Fest und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören heute und im gesamten abgelaufenen Jahr. Und die Glückwünsche gelten natürlich auch für Martin Schulz. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.